Und die Philister versammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes Damim zwischen Socho und Azekah. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental. Und sie stellten sich den Philistern gegenüber auf in Schlachtordnung. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass ein Tal zwischen ihnen war. Kann man heute noch besuchen, dieses Tal. Gibt es zwei Berge, ist wahrscheinlich übertrieben, zwei Hügel und dazwischen das Tal. Und wir können uns vorstellen, wie diese zwei Heere sich gegenüber aufstellen. Einer an dem einen Hügel, die anderen an dem anderen Hügel. Vers 4, und ein Vorkämpfer trat aus dem Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Wir haben im Buch Josua gelesen, dass Josua diese Riesen, diese Enakiter geschlagen hat und vertrieben hat und ausgetilgt hat. Und es sind nur einige übrig geblieben und die haben in diesen Städten der Philistern gewohnt. Und hier sehen wir einen von ihnen, Goliath aus Gath, hatte noch vier Brüder. Und seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Wir wissen nicht genau, je nachdem, welches Ellenmaß hier verwendet wurde, war dieser Typ so 2,90 Meter bis 3,40 Meter groß. Das war ein großer Mann. Ich weiß nicht, wie groß der größte Mensch der Welt heute ist. Aber der war groß. Der war sehr groß. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronz. Das sind ungefähr 60 Kilo. Stellt euch das mal vor, ich meine, 60 Kilo ist nicht wenig. Wer schon mal so einen 15, 20 Kilo Tremper-Rucksack mit sich rumgeschleppt hat, mal wandern war, stellt euch das Dreifache vor. 60 Kilo. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Krummschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seiner Speere, es war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Ungefähr 7 Kilo. Ganz schön schwer. Und diese 7 Kilo Speerspitze, die musste ausbalanciert werden durch diesen Stamm. Das muss ein halber Baum gewesen sein. Also hier haben wir einen echten Riesen. Riesengroßen Mann, aber das war nicht irgendwie so ein langer, dünner. So eine Bohnenstange, sondern das war ein Mann. Das war ein Terminator im wahrsten Sinne des Wortes. So ein Arnold Schwarzenegger-Typ. Ich meine, dass der eine Rüstung mit 60 Kilo getragen hat, der musste Muskeln haben. Und es war nicht irgendwie so ein friedfertiger Riese, so wie bei Gullivers Reisen, irgendwie so ein friedlicher Typ, sondern das war eine Kampfmaschine. Der war ein Soldat von Jugend an. Er wird hier ein Vorkämpfer genannt. So eine Art Gladiator. Das war eine Kampfmaschine. Ein Riese, eine Kampfmaschine, schwer bewaffnet, so ein richtiger Panzer. War ein Vorkämpfer, hatte noch keinen Kampf verloren, offensichtlich. Sonst wäre er nicht mehr am Leben. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wahrscheinlich mit einer tiefen Stimme, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich dich, der Philister, und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Ihr Weicheier, gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und sie fürchteten sich sehr. Kann man vorstellen, dass vor allem Saul sich gefürchtet hat, weil Saul war einen Kopf größer als das ganze Volk. Ich denke, die hatten schon so die Erwartung, ja, Saul sollte der sein, der es jetzt mit dem Philister aufnimmt. Und der hatte die Hosen voll. verhöhnt die Schlachtreihen Israels. So wie unser Feind, Satan, unser geistlicher Feind. Die Bibel sagt uns, er ist wie ein brüllender Löwe, der uns anschreit, der uns Furcht einjagen will. Das ist genau das, was Goliath hier macht. Das war seine Absicht, dass die Israeliten hier so richtig die Hosen voll haben. Er ist hier in Juda, er ist auf ihrem Territorium, in ihrem Land, was ihnen zum Besitz gegeben ist. Und er brüllt sie an, schreit sie an, verhöhnt sie. Das ist, was der Feind in unserem Leben tun will. Die Bibel sagt uns, Jesus hat den Feind besiegt, die Schlacht gewonnen. Wir sind siegreich in ihm. Und doch kommt der Teufel mit seinen Versuchungen, so Dinge in unserem Leben, wo er uns anschreit und sagt, ha, ich bin stärker. Du hast keine Chance, du kannst nicht widerstehen. Ich mach dich fertig. Ich verhöhne die Schlachtreihen Israels. Das war ein Goliath. Vielleicht kennt ihr das, solche Goliaths in eurem Leben. Nicht nur normale Anfechtungen oder normale Schwierigkeiten im Leben, sondern so richtige Goliaths, so richtige Riesen. Vielleicht eine Versuchung oder eine Sünde, wo du schon jahrelang mitkämpfst und nicht fertig wirst. Wir sehen hier 40 Tage lang passiert das hier. Immer und immer wieder, jeden Tag verhöhnt er die Schlachtreihen Israels. Und vielleicht gibt es so Dinge in unserem Leben, wo wir denken, Mann, ich werde nie damit fertig werden. Ich werde nie siegreich werden in dieser Situation, in diesem Bereich in meinem Leben. Oder vielleicht Menschen, die dich fertig machen wollen. Oder vielleicht sind es Probleme, Eheprobleme oder finanzielle Probleme oder gesundheitliche Probleme. Wie Paulus so einen Dorn im Fleisch hatte, was ihn schwach gemacht hat. So ein Goliath, so ein Riese in unserem Leben. Und es scheint so unüberwindbar, scheint so chancenlos, wir fühlen uns so schwach in dieser Situation, in diesen Umständen vielleicht, mit denen wir hier konfrontiert sind. Wir sind schon im Tal, wir sind schon unten und dann kommt noch so ein Riese daher und will uns das Letzte geben. Und es ist so, als würde er uns auslachen, als würde er uns verhöhnen, als würde er unseren Glauben verhöhnen, unseren Herrn verhöhnen. David nun war der Sohn jenes Ephraititers von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon alt, also Isai war ein alter Knacker. Um unter den Männern mitzukommen, der musste nicht mehr in den Krieg ziehen. Die 3 ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner 3 Söhne, die in den Krieg zogen, waren Eliab, der Erstgeborene, und der 2. Abinadab und der 3. Schammah. Sind wir schon begegnet, diesen 3 Jungs. Und David war der Jüngste, und die 3 Ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Sehen hier wieder mal das Herz von David. Er hat am Königshof gedient, aber trotzdem war er so demütig und war ihm nicht so gut, ab und zu mal die Schafe seines Vaters zu weiden. Das war der Job eines Dieners. Hat nicht gesagt, hey Paps, darüber bin ich hinweg, ich bin jetzt beim König, das mache ich nicht mehr. Sind sein dienendes Herz, das er hatte. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. Könnt ihr euch vorstellen, 40 Tage dieses Schauspiel, wo sich die Schlachtreihen aufstellen und dann kommt dieser Philister und verhöhnt die Israeliten, sagt, ihr seid alle Weicheier, kommt doch, schenkt mir einen Mann, dass ich im Weichklopf hier. Und die Israeliten kriegen es mit der Angst zu tun, wir können uns das vorstellen, wie die Schlachtreihe der Israeliten zurückweicht und die sich langsam wieder vertrollen vom Schlachtfeld, 40 Tage lang. Isai aber sagte zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Efa geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Gute Papa hat an seine Söhne gedacht, bringt ihnen mal Lunchpaket vorbei. Und diese 10 Stücke Weichkäse bringe den Obersten über 1000 und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht und bringe einen Pfand von ihnen mit. Also bring den Obersten was mit, schleim dich ein bisschen rein bei denen, dass sie meine Söhne gut behandeln. Bisschen Weichkäse für die Weicheier. Saul und sie und alle Männer von Israel stehen im Terebintental im Kampf mit den Philistern. Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isa ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. Stellen sich in die Reihe auf, und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David ließ sein Gebäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte, und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr, also wichen wieder zurück. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Steuerbefreiung. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Was, sagt David? Das ist eure Motivation, die Tochter des Königs, Schwiegersohn des Königs zu werden, belohnt zu werden, Steuerbefreiung? Das ist eure Motivation, gegen diesen Typen zu kämpfen, der die Schlachtreihen des Gottes Israels verhöhnt? Sieht ihr, David hatte eine ganz andere Sicht als diese Männer. Die waren von außen her materialistisch motiviert. David war von Gott eingenommen. Und er ist ja so entsetzt eigentlich drüber, sagt, was, der König muss euch bestechen, dass einer vielleicht gegen diesen Typen kämpft, der den allmächtigen Gott verhöhnt? Hat so einen richtigen heiligen Zorn hier. Wer ist dieser unbeschnittene Philister? Wir sehen den ganzen Unterschied in seinem Denken. Die Israeliten haben auf den Riesen gesehen, auf den 3-Meter-Prügel da mit den breiten Schultern und den Riesenspeer in seiner Hand. Dann haben sie gedacht, oh, wir sind wie Ameisen, wie die Kundschafter, die schon damals in das Land gezogen sind, diesen Leuten begegnet sind. Ja, wir sind wie Ameisen. Wir können nichts gegen den tun. Ach, so ein starker Kämpfer, haben mit den Augen gesehen. Aber David hat auf den Herrn gesehen, er hat über den Riesen hinweg gesehen und hat aufgesehen und sagt, wer ist der? In seinen Augen war er ein unbeschnittener Philister. Einer, der außerhalb von der Bundesbeziehung mit Gott steht. Einer, der ein Feind Gottes ist. Der sich hier gegen Gott hinstellt und den lebendigen Gott verhöhnt. Was? Wer ist der? Und das Volk antwortete ihm wie vorher, so und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Jetzt sehen wir so eine typische Brüderbeziehung hier. Der ältere Bruder mit seinem kleinen Bruder. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um den Kampf zuzusehen. Gab noch kein Kino damals, also mussten die direkt ins Schlachtfeld gehen. Du bist nur gekommen, um Blut zu sehen, um hier Action zu sehen, so wie dieser Philister, dieser Goliath, irgendeinen von uns niedermetzelt. Und Eliab war auch ein schöner, großer Mann vielleicht, dass ich gedacht, David schlägt vor, dass er das mit dem Philister aufnimmt. Warum bist du überhaupt gekommen? Willst nur Blut sehen? Fehlinterpretiert hier seine Motivation völlig. Aber Gott sei Dank, wie wir letzte oder vor zwei Kapiteln gesehen haben, die Menschen sehen auf das, was vor Augen ist, aber Gott sieht auf das Herz. Gott wusste, wo David sein Herz war, selbst wenn sein großer Bruder es anders gesehen hat. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Typische Antwort von dem kleinen Bruder. Was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Hat es wahrscheinlich oft gesagt in seinem Leben. Was habe ich denn getan? Und er wandte sich von ihm ab. Auch typisch, lasst ihn einfach stehen. Einem anderen zu und wiederholte die Frage und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Es war der erste Kampf von David. Er musste gegen seinen eigenen Bruder hier, der ihn entmutigt, den runtermacht, der seine Motivation falsch einschätzt. Er sagt, du bist eigentlich nur so ein kleiner Typ, der sich belustigen will auf unsere Kosten. Ist oft so, dass die ersten Kämpfe in unserer Familie sind. Ich weiß, als ich dem Ruf folgen wollte, den der Herr mir gegeben hat, hat meine Familie mich entmutigt, hat gesagt, mach keinen Blödsinn, zerstör dein Leben nicht, das wird nie funktionieren. Dass Gott dich versorgt, wovon willst du leben? Kämpfe in der Familie. Jesus hat gesagt, der Prophet gilt am wenigsten daheim. Das ist auch noch heute so. Wir kommen zu Jesus und die, die uns am besten kennen, sagen, ah ja klar, was ist mit dir los? Wir wollen ihn entmutigen. Familie, das ist unser erster geistlicher Kampf. Da treu zu sein. Treu zu sein im Gebet. Standhaft zu sein. Kindern ein Vorbild zu sein. So oft. Erste Platz, wo wir Kampf erfahren. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Und man meldete sie Saul und der ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Hier ist die nächste Entmutigung, der nächste Kampf. Es ist die Expertenmeinung. König Saul, was? Du kannst nicht in den Kampf ziehen. Guck mal, du bist so ein kleiner, junger Mann, so ein Teenager. Du kannst nicht aufnehmen mit dem, der ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David, der Typ, der führt schon länger Kriege, als du überhaupt auf der Welt bist. Du kannst es nicht aufnehmen mit dem. Das wird nicht klappen, sagen die Experten. Hey, du hast keinen theologischen Abschluss. Du hast nicht die Fähigkeiten, du hast nicht die Ausbildung, du hast nicht die Ressourcen. Das wird nicht klappen. Hey, komm, du kannst es nicht aufnehmen. Wie oft hören wir das, wenn wir einen Schritt im Glauben machen wollen? Wenn Gott uns herausfordert und wir sagen, ja Gott, wir nehmen die Herausforderung an. Wir nehmen den Kampf auf. Und dann kommen vielleicht andere, sagen, hey, das wird nichts funktionieren. Hey, du bist noch nicht bereit. Du hast nicht das, was es braucht. Bist zu jung. Jeremia hat es gesagt, oder? Herr, ich kann nicht gehen. Ich bin zu jung. Und der Herr sagt zu ihm, sag nicht, du bist zu jung. Paulus schreibt an Timotheus, dass seine Jugend nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie es dort steht, aber dass er sich nicht abhalten lassen soll, deswegen, weil er jung ist. Egal, ob du jung bist, ich glaube, gerade die jungen Menschen fordert Gott heraus, große Dinge zu tun für ihn. Sag nicht, du bist zu jung. Und auch wieder, Saul sieht nur das Äußere, sieht nur das Materielle, die Schwierigkeiten, die schwierigen Umstände. Und er vergleicht hier David, der äußerlich es nicht aufnehmen kann mit diesem Philister und sagt, es ist unmöglich. Das wird nie funktionieren. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, da lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, wenn sich das Vieh dann gegen mich gewendet hat, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Krass. Stell dir mal vor, wie das ist, einen Löwen bis an den Bart zu halten. Frag mich, was David in der anderen Hand hatte. Einen Löwen beim Bart zu nehmen und zu erschlagen. Ziemlich unmögliche Situation für so einen kleinen Teenager. Aber das war die Erfahrung, die David hatte. Er sagt, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. David hat erfahren, wie Gott mit ihm war. Wie Gott mit ihm war, als er von den Löwen angegriffen wurde oder von den Bären angegriffen wurde. Und er hat erfahren, wie Gott ihm Sieg gegeben hat. Gott bereitet uns immer vor. Und wir können zurückschauen auf unsere vergangenen Erfahrungen, auf die vergangenen Kämpfe, die wir hatten. Vielleicht mit schwierigen Situationen. Vielleicht Kämpfe mit Depression. Kämpfe gegen unsere sündige Natur. Unser Fleisch, wie die Bibel das nennt. Versuchung. Herausforderungen, die wir angenommen haben im Glauben und wo wir erfahren haben, wie Gott uns gestärkt hat und wie Gott uns zugerüstet hat und wie Gott uns Sieg gegeben hat. Und das ermutigt uns und das stärkt uns. Und so wachsen wir geistlich. Und dann gibt Gott uns immer größere Herausforderungen, dass wir wachsen können. Und das bringt ihm Ehre. Ich bin mir sicher, die Leute haben auf David gesehen und auf den Löwen gesehen und haben gesagt, wie ist das passiert? Und jetzt ist David ermutigt durch seine Erfahrungen mit dem Herrn. Seht ihr, er sieht höher als auf den Philister. Er sieht den Herrn und er sagt, diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. In Davids Augen war der bereits ein Loser, weil er sich gegen Gott gestellt hat. Das war der Punkt. Er hat schon verloren, weil er gegen Gott ankämpft. Es geht nicht um uns, dass ich so stark bin oder ich so toll bin, aber Mann, dieser Philister, der hat sich selbst ein Grab geschaufelt. Weil er sich hier gegen Gott stellt und Gott verhöhnt. Der Zuversicht, dass Gott sie verherrlichen wird. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand der Philister erretten. Seht ihr, vertraut auf den Herrn. Hatte vergangene Erfahrung mit dem Herrn und ist ermutigt für eine neue, größere Herausforderung. Deswegen lässt Gott auch Schwierigkeiten zu in unserem Leben, dass wir wachsen können. Und er rüstet uns zu. Er bereitet uns vor auf die großen Pläne, die er mit uns hat. Auf die Riesen, die er für uns hat. Dass wir die erledigen, dass wir ihn verherrlichen. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Besser du gehst, als ich muss gehen. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte seinen brosenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es noch nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Konnte nicht mit der Rüstung eines anderen kämpfen. So ist es auch in unserem Leben. Wir können nicht mit der Rüstung eines anderen kämpfen oder siegreich sein. Es funktioniert nicht. Und oft denken wir so, ah, das hat bei dir funktioniert, das wird auch bei mir funktionieren. Es gibt immer so die neuesten Schreie in der christlichen Gemeindewelt. Zurzeit ist es gerade Leben oder Gemeinde mit Vision. Und wie heißt die andere Gemeinde da, die so bekannt ist? Bill Hybels und Willow Creek und die Methoden, die die haben, ah, die machen so, deswegen muss es bei uns auch so funktionieren. Und David sagt, nee, die Rüstung von dir, die passt mir nicht. Gott wird dich zurüsten. Lass dich persönlich führen. Es ist oft ein Fehler, dass wir schauen, welche Methoden haben dort funktioniert. Ah, da muss es bei uns auch funktionieren. Nee, wir wollen den Herrn suchen. Gott, was hast du vor mit uns? Wie sollen wir das angehen, hier bei uns in Grünstadt? Wie sollen wir hier Gemeinde bauen? Nicht, dass wir andere kopieren oder andere Menschen kopieren. Wir alle haben unsere Vorbilder, das ist oft so eine Versuchung. Gerade als Bibellehrer hat man am Anfang so seine Helden. Und das erste Jahr predigt man wie Pastor Chuck und das zweite Jahr predigt so wie John Corson und irgendwann kommst du drauf, nee, Gott hat mir meinen eigenen Stil und mein eigenes Ding gegeben, meine eigene Gabe gegeben. Sei du selbst. Nutz das, was Gott in dich reingelegt hat. Wir müssen nicht andere kopieren. David sagt, ich kann nichts damit anfangen, ich habe es noch nie versucht und er legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand, diesen Hirtenstab. Das war er gewohnt. Und er wählte 5 glatte Steine aus dem Bach. Er war ein Hirte, das war, was er war. Und er wählte 5 glatte Steine aus dem Bach. Ich frage mich, warum 5? Eine für Goliath, wahrscheinlich 4 für seine Brüder. Sie hat gedacht, wenn ich den Goliath erledige und dann seine Brüder vortreten, dann, hey, machen wir es in allem aufwaschen. Alle 5. Es ist auch interessant, dieses Tal, wenn man sich das anschaut, der Bach, der ist in der Mitte, dieses Bachbett. Wir haben die Schlachtreihen zu dem Fuß jedes Hügels dort und der Philister tritt hervor, fordert die Israeliten heraus und David läuft ihm entgegen. Scheint, er ist ja ohne Munition erstmal losgelaufen bis zu dem Bach, wo er dann seine Schleudertasche aufgefüllt hat. Ist oft so, wo Gott uns herausfordert. Und wir müssen Schritte im Glauben machen. Oh Gott, ich kann nicht gehen, ich habe noch nicht alles. Hey, als ich Gottes Ruf gefolgt bin und hier nach Deutschland gekommen bin, in die Mission gegangen bin, hatte ich gar nichts. Und dann versorgt uns Gott, während wir gehen. Wenn wir immer warten, bis wir alles fertig haben und dieses menschliche Denken, ja Gott, wenn alles geplant ist und wenn ich alles im Griff habe, wenn alles perfekt ist, dann mache ich einen Schritt, dann ist es kein Glaubensschritt mehr. Oft ist es, wenn wir einen Schritt im Glauben tun. Und dann gibt Gott uns das in die Hand, was wir brauchen. Und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Vielleicht kämpfst du mit Unversöhnlichkeit. Denkst dir, Mann, ich kann dieser Person nie vergeben, was der mir angetan hat. Ja, du kannst, weil Gott gibt uns immer das, wozu wir brauchen, um ihm gehorsam zu sein. Und es ist ganz klar Gottes Wille, dass wir versöhnt sind. Und so mach einen Schritt im Glauben. Geh auf die Person zu. Und Gott wird dir das in die Hand geben, was du brauchst. Vertrau auf den Herrn. Sagst, oh, ich kann nie mit dieser Versuchung fertig werden. Ja, mach einen Schritt. Sag, nee, das ist Schluss für mich mit dem. Und Gott wird dich stärken. Und er nahm seine Schleuder in seine Hand, es war so eine Ledertasche mit Riemen, und er ging den Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich und schön von Aussehen. So ein schöner rothaariger Mann. Tja. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Der Philister war zornig. Sich gedacht, was ist denn dieser kleine Husen hier? Hat Anstoß genommen, dieser kleine Typ, dieser Jugendliche läuft auf mich zu. Hat sich geärgert. Das ist eine Mücke für mich. Schick mir einen echten Kämpfer. Schick mir jemanden, der mir ebenbürtig ist. Und er fängt an zu fluchen. Komm her, und ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels zum Fressen geben. Ich erledige dich schnell. Und David antwortet dem Philister. Und wer weiß, vielleicht war er noch gar nicht im Stimmbruch, der David. Vielleicht sagt er, du kommst mit mir, zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Wer weiß, vielleicht hat er so mit ganzer Stimme gekrächzt, mit ganzer Kraft hier geschrien. Wo die hier sich gegenüberstanden, wer weiß, wie viel Abstand dazwischen war. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Ha, darum ging es in David. Die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Hey, wir haben einen lebendigen Gott. Und so geht er in diese Herausforderung hinein. Er sagt, du kommst mit mir mit Schwert, mit Lanze, mit Krummschwert, mit dieser ganzen Ausrüstung. Du bist mir überlegen, keine Frage. Aber ich komme zu dir in dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels. Ich komme im Namen meines Herrn. Und wenn Gott mit mir ist, dann bin ich in der Überzahl. Dann bin ich stärker. Was Elisa erlebt hat, als das Heer der Syrer die Stadt, wo er sich aufgehalten hat, umzingelt hatte. Und sein Diener, der hat mit Angst zu tun gekriegt und hat sich in die Hosen gemacht. Und Elisa hat gebetet, dass der Herr ihm die Augen öffnet. Und hat ihm die Augen geöffnet und die ganze Stadt herum waren feurige Streitwagen. Heer Gottes, Engel ringsumher. David hat geistlich gesehen, alle anderen haben auf den Philister gesehen und auf die Umstände und auf die Unmöglichkeiten. David hat auf seinen Gott gesehen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, dem allmächtigen Gott, den du verhöhnt hast. Das war sein Todesurteil. Du bist ein Gotteslästerer. Und ich komme im Namen des Herrn. Und deswegen wird der Herr dich erledigen. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Deswegen lässt Gott Schwierigkeiten zu in deinem Leben. Diese Riesen in unserem Leben. Vielleicht eine Sucht. Wo Leute sagen, damit wirst du nie fertig. Weißt du was? Gott will dir sie geben. Damit die ganze Erde erkennen kann, dass es einen lebendigen Gott gibt. Vielleicht sagen alle, deine Ehe ist kaputt. Vergiss es. Nee, du kannst beweisen, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Vielleicht eine Herausforderung, Umstände, Leid, wo du denkst, damit wäre ich nie fertig. Das wird mich brechen, das ist mir zu groß. Und vielleicht sagen alle anderen, hey, gib auf. Du kannst beweisen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der dich stärken wird, der dich zurüsten wird und der dich durchtragen wird. Vielleicht ist es eine Versuchung. Vielleicht ein geistlicher Angriff. Und alles spricht gegen dich. Alles Sichtbare. Sprich, das wird dich fertig machen. Das wird dich zermalmen. Du wirst tot am Boden liegen, wenn dieser Kampf zu Ende ist. Und Gott würde dir sagen, nee, es gibt einen lebendigen Gott. Und du geh im Glauben auf mich in diese Schlacht. Und die ganze Welt wird erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Das ist das Herz, was wir brauchen. Dieses Herz, was David hatte. Ich bin hier, um den Herrn zu verherrlichen. In diesen Umständen. In dieser Versuchung. In dieser schweren Zeit. In dieser Krise. Was immer die ist. Der Herr ist mit dir. Die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von den Schlachtreihen aus dem Philister entgegen. Er läuft drauf los, hat er wahrscheinlich auch nicht erwartet. Läuft in den Kampf, im Glauben. Noch unbewaffnet. Läuft entgegen, vertraut darauf, dass der Herr ihn versorgen wird mit dem, was er braucht. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche, hat hier die Steine aufgehoben, wahrscheinlich im Flussbett, auf dem Weg, griff in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Gott hat David benutzt. Wahrscheinlich hat David jahrelang trainiert, wo er allein mit den Schafen auf der Weide war, mit seiner Schleuder, irgendwo im Baum gestanden und er hat geschleudert. So lang, bis er trifft, Tag für Tag trainiert. Und Gott gebraucht das. Aber ich glaube auch, David hätte so gut den Stein in die andere Richtung schleudern können und Gott hätte es gemacht wie ein Bumerang und er wäre zurückgeflogen und dem Philister mitten in seine Stirn. Kampf war des Herrn. Der Typ war ein Gotteslästerer, der war fertig, erledigt zu werden. Und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn und der Stein drang ihm in die Stirn ein. Das ist ihm wahrscheinlich noch nie durch den Kopf gegangen, dass ihm sowas passieren würde. Und er fiel auf sein Angesicht zur Erde. Das ist ein Video, was ich gern sehen würde. Wie das damals war. Dieser Riesenkoloss, der auf David zuläuft. Dumm, 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 dumm. Ich verhöhne die Schlachtreihen Israels. Und dann kommt dieser kleine David. Ich komme im Namen des Herrn unseres Gottes. Und er läuft auf ihn zu und schleudert mit der Schleuder und trifft ihn genau im Hirn. Und der Typ fällt zu Boden, so ein Koloss. Ich weiß nicht, wie viel Kilo der gewogen hat. Vielleicht ein paar hundert. Staub wirbelt sich auf. Die Israeliten haben sich wahrscheinlich gedacht, oh David, Mann, wenn der aufsteht, wird er stinkig sein. Lauf besser weg. Und der Staub setzt sich. Und David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Na, jetzt war klar, dass er tot war. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach bis nach Gath und bis an die Tore von Ekron, bis zu ihren Städten, wohin sie geflohen waren. Und die Erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Scharajim bis Gath und Ekron. Und die Söhne Israel kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager. Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Hat in Jerusalem eigentlich erst viel später eingenommen. Wahrscheinlich hat er ihn ausstopfen lassen, diesen Kopf. Hat ihn aufgehängt später. Neben dem Bärenkopf und dem Löwenkopf. Den Kopf des Philisters. Als Trophäe. Das ganze Welt sehen kann. Israel hat einen lebendigen Gott. Damit hat David gerechnet. Wie ist in deinem Leben? Rechnest du mit dem lebendigen Gott? In deiner Schwierigkeit, in deiner Herausforderung, in deinem Kampf? Lass ihn nicht entmutigen. Schau nicht auf das, was sichtbar ist, auf das, was vor Augen ist. Wir haben einen lebendigen Gott. Vertraue ihn auf seinen Geist, der dich zurüstet. Vielleicht, wenn du in dieses Gespräch reingehst, vor dem du Schiss hast. Vertraue auf den Herrn, wir haben einen lebendigen Gott. Wenn du hingehst, um diese Situation, die nicht in Ordnung ist, zu konfrontieren, um Sünde zu konfrontieren, in deinem Leben, um auf diese Person zuzugehen, um Vergebung zu bitten. Diese Herausforderung im Glauben anzunehmen, zu der Gott dich beruft. Wir haben einen lebendigen Gott. Lass uns mit ihm rechnen. Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem Heerobersten, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner? Und Abner antwortete, so wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. War der Nobody. Und der König befahl, frage, wessen Sohn der junge Mann ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Spazieren gegangen mit dem Kopf hier. Riesen. Augen waren vielleicht noch verdreht. Zunge rausgehangen, hat ihn so an den Haaren gehabt. Wer weiß, wie schwer das Ding war. Kleine David, so wie so ein Footballstar mit dem Kopf und am Arm. Ich weiß, es ist ekelhaft, sorry. Und Saul fragte ihn, wessen Sohn bist du, junger Mann? Und David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isais des Bethlehemeters. Manche versuchen hier einen Widerspruch draus zu machen, dass David nicht oder Saul nicht wusste, wer David war, obwohl er doch schon bei ihm gedient hat am Hof. Er fragt ihn nicht, wer David war, sondern er fragt ihn nach seiner Familie. Er hat versprochen, seine Tochter dem zur Frau zu geben, der den Philister besiegt. Jetzt fragt er, hey, wer ist denn deine Familie? Wo kommst du her, David? Vers 1 im Kapitel 18, als es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans, des Sohnes Sauls, mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf. Jonathan, der eigentlich der Thronfolger war, demütigt sich hier und ist beeindruckt von David. Sagt, du hast den Sieg gewonnen für mich. Lass uns Freunde sein. Hier ist meine Rüstung. Ich folge dir nach, nicht du mir, sondern ich folge dir nach. Jesus ist derjenige, der den Sieg für uns gewonnen hat. Er ist unser David, der Sohn Davids. Und er hat Satan, den Feind, besiegt am Kreuz. Lest mal Kolosserbrief, Kapitel 2. Da heißt es, dass er den Feind völlig entwaffnet hat, völlig besiegt hat. Alles, was uns bleibt, ist ihm nachzufolgen. Und wie die Israeliten den Philister nachzujagen, den Rest des Kampfes zu beenden. Die Schlacht ist schon geschlagen, der Feind ist schon besiegt. Wir dürfen nur noch Land einnehmen, das Gott uns versprochen hat. Alles, was wir tun müssen, ist uns identifizieren mit Jesus. Mit unserem Herrn. Römerbrief 5, 6, könnt ihr das nachlesen. Da ist es, dass wir identifiziert sind mit Jesus. Ein Repräsentant haben wir hier in dieser Geschichte. Ein Repräsentant des Feindes und ein Repräsentant von Gottes Volk. Und der Repräsentant von Gottes Volk hat den Feind besiegt. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Und Römerbrief sagt uns, dass wir identifiziert sind mit ihm. Er ist unser Repräsentant. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferweckt zu neuem Leben, zu siegreichem Leben, zu seinem Leben, dass er in uns lebt. Alles, was uns bleibt, ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir einen lebendigen Gott haben und dass wir uns ihm unterordnen, dass wir uns ihm hingeben, wie Jonathan das getan hat. Und dann können wir siegreich sein in all unseren Kämpfen. Amen. Amen. Lasst uns Vertrauen haben auf Gott und lasst uns mit Mut vorangehen. Was immer die Herausforderungen in unserem Leben gerade sind, wozu immer Gott uns herausfordert, er hat uns den Sieg schon gegeben in Jesus Christus. Vater, wir danken dir für diese Geschichte. Ich danke dir, dass du uns diese Vorbilder gibst im Glauben, und David ermutigt uns. Ich danke dir, Jesus, dass du der Sohn Davids bist, dass du unser Repräsentant bist, dass du den Teufel und all diese Dinge, die uns Mühe machen, dass du das schon besiegt hast. Und dass wir jetzt dein Leben leben dürfen, dein siegreiches Leben. Dass wir in diesem Sieg leben dürfen, den du schon errungen hast für uns. Und so bitte ich, Herr, stärk unseren Glauben. Hilf uns, geistlich zu sehen, dass wir nicht auf die Umstände sehen und nicht sehen, wie groß der Riese ist, sondern dass wir geistlich sehen, dass wir aufsehen und sehen, dass du bei uns bist. Ein lebendiger Gott, der eingreift, der wirkt in unserem Leben, der für uns kämpft. Und so wie Elisa die feurigen Wagen und das ganze Himmelsheer gesehen hat, das mit ihm war, Gott, gib uns geistliche Augen. Und Vater, ich bete, dass wir nicht solche sind, die sagen, wir sind zu jung. Wir sind nicht fähig. Wir haben nicht, was wir brauchen. Sondern dass wir Menschen sind, die große Dinge für dich wagen. Dinge, die zu groß sind für uns. Um der Welt zu beweisen, dass wir einen lebendigen, großen Gott haben. Nimm uns, Herr, und gebrauch uns. Wir wünschen uns mehr, dieser Siege zu sehen in unserem persönlichen Leben und auch in unserem Gemeindeleben. Lass uns dich sehen. Danke, dass du da bist, Herr. In Jesu Namen. Amen.